Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich dieser Dürrenlage in Leipzig.
Wir haben diese Schlacht verloren. Wir putzen uns ab, im Rücken durchgedrückt und dann geht's wieder los. Bloß in der Sekunde ist unsere Seelenlage gerade eine andere. Die müssen wir erstmal verarbeiten.
Oliver Zille, der Chef der Leipziger Buchmesse, gestern in unserem Programm, nachdem die Messe nun zum dritten Mal abgesagt ist, und zwar komplett. Wir haben dazu etliche weitere Fragen und sind mit zwei Verlegerinnen verabredet von einem kleinen wie einem großen Verlagshaus. Literarisch vergnüglicher wird es dann später mit einem Helden vom Bahnhof Friedrichstraße. Seien Sie gespannt hier auf die Leseart. Gut, dass Sie wieder zuhören. Wir haben diese Schlacht verloren. So hat Messechef Oliver Zille gestern hier im Deutschlandfunk Kultur die Absage der Leipziger Buchmesse resümiert. Hauptsächlich sollen es große Konzernverlagshäuser gewesen sein, die nicht kommen wollten. Penguin, Random House etwa oder die Holzbrink-Gruppe. Am Telefon ist jetzt Felicitas von Lovenberg, Verlegerin des Piper Verlags, der zum Bonnier-Konzern gehört. Guten Morgen, Frau von Lovenberg.
Guten Morgen, Herr Scholz.
Das Presseecho ist verheerend, die Großen sind die Bösen. Ihre Bonnier-Gruppe hat noch nicht abgesagt, aber sie stehen gewissermaßen mit am Pranger. Wie fühlt man sich denn da so?
Wie fühlt man sich da so? Ich glaube ehrlicherweise, die Großen werden ja gerne genommen, um die Bösen zu sein, aber das hat eben auch so eine Art Leithammelfunktion, die man da manchmal einnimmt. Man muss halt einfach konstatieren, dass wenn die großen Publikumsverlage, die in der Regel ja auch auf solchen Messen die größten Stände haben, die sind auch ein Publikumsmagnet. Und wenn diese Verlage nicht ausstellen, dann sind nicht nur die Messehallen gefühlt halb leer, sondern dann sind eben auch viele Leserinnen und Leser, die extra deswegen auf die Messe kommen, enttäuscht. Deswegen ist die Absage für uns alle ein Schlag ins Kontor, weil jeder in der deutschen Buchbranche hätte sich gewünscht, dass die Messe Leipzig in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann. Aber ich fürchte, sie ist auch verständlich angesichts der Fallzahlen.
Aber es setzt sich ja der Eindruck fest, dass für die Großen Leipzig einfach nicht mehr so wichtig ist. Stimmt das?
Nein, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich kann ja jetzt nur für uns sprechen und nicht für andere Konzernverlage. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Es ist ja auch heute in großen deutschen Tageszeitungen zu lesen, die großen Verlage würden das Geld sparen wollen. Das ist nun wirklich ausgemachter Humbug. Also gerade die großen Verlage geben sehr gerne das Geld aus, um Messen zu besuchen. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat oder noch viel deutlicher gemacht hat, dann ist es, dass Bücher und Publikum zusammengehören und auch Autoren und Publikum. Und es gibt keinen Verlag, behaupte ich, im gesamten deutschsprachigen Raum, der das anders sieht. Und dass die Messe Frankfurt zum Beispiel im letzten Jahr, wenn auch reduziert, stattgefunden hat, war für die Branche wie ein Befreiungsschlag. Und das war ein grandioses Erlebnis. Ich war auf der Messe und wir kamen alle wieder und hatten das Gefühl, wir haben sozusagen Bücherspirit getankt. Ja, weil einfach das Zusammensein von Menschen und das Reden über Bücher, nicht nur am Videobildschirm, das ist einfach das, was zur Verlagskultur gehört. Also insofern niemand hat sich gewünscht, dass die Messe Leipzig abgesagt wird. Man muss nur auch einfach sagen, die Messe Leipzig hat aufgrund der Architektur der Messe auch besondere Schwierigkeiten. Und selbst die großen Stände auf der Messe Leipzig sind im Verhältnis zu Frankfurt natürlich sehr viel kleiner. Das heißt, für den Piper Verlag kann ich sagen, wenn bei uns 10 Leute in Leipzig am Messestand sind, dann fühlt sich so ein Stand in Pandemiezeiten schon sehr voll an. Das heißt, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, ist in Leipzig noch mal viel schwieriger als in Frankfurt, wo die Hallen einfach auch eine ganz andere Höhe haben, wo es nicht diese Tunnel gibt, die Hallen miteinander verbinden. Und ich weiß, dass Oliver Zille und sein Team sich ein sehr, sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept haben einfallen lassen, genau deswegen. Und trotzdem war es, glaube ich, von außen betrachtet schwer zu sehen, wie man das alles umsetzen kann und trotzdem eine erfolgreiche Messe hat.
Es wird ja immer der Gegensatz ausgemacht, zwischen Frankfurt und Leipzig. Frankfurt, das ist die große Geschäftsmesse. Hier werden die großen Abschlüsse getätigt. Leipzig ist die Publikumsmesse. Sie sagen jetzt, es ist für uns ganz entscheidend immer gewesen, auch für die großen Häuser, in Leipzig zu sein. Ich stelle mir jetzt aber mal so einen Controller aus einem großen Haus vor, der sagt, Leute, das kostet uns Hunderttausende. Wie rechnet sich das überhaupt?
Naja, wie rechnet sich Marketing? Sie können niemals beweisen, dass eine Anzeige oder etwas als Werbung, die Sie schalten, Sie können nicht messen, ob das zu Buchverkäufen führt. Aber was wir alle wissen, und deswegen, ich habe leider manchmal den Eindruck, dass über die Arbeit der Verlage doch in den Medien nicht so arg viel gewusst wird. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an Sie, aber es ist eben nicht so, dass hier die Controller sitzen und sagen, die Messe Leipzig rechnet sich nicht. Solche Argumente habe ich noch nie gehört. Es geht doch ganz schlicht darum, wenn man seine Vertriebsmannschaft tutto completo, und das ist so für die großen Messen, auf die Messe schickt, dann geht man doch das Risiko ein, dass die gesamte Vertriebsmannschaft möglicherweise die nächsten Wochen nicht einsatzfähig ist in der Zeit, wo die Vertreter reisen, wo Buchhandlungen besucht werden, wo das Herbstprogramm einverkauft wird. Es geht doch auch darum, ob man seinen eigenen Kolleginnen und Kollegen das zumuten kann, denen zu sagen, so, ganz egal, wie es vielleicht deinen Eltern geht oder ob du jemanden in der Familie hast, den du nicht gefällt, dein Beruf erfordert ist, dass du dich dahin stellst. Und das ist zum Beispiel für Verlage wie unseren Schwesterverlag Carlsen, die auch abgesagt haben, die haben normalerweise 3 Stände auf der Messe Leipzig. Die gehen da nicht hin, weil sie nicht ihre Leser sehen wollen. Die gehen dahin, weil sie nicht wissen, wie sie diese Stände mit ihren Mitarbeitern seriös bemannen sollen. Und deswegen finde ich so ein bisschen dieses Controller-Argument wirklich, das erscheint. Das ist immer so, es ist so wahnsinnig bequem, von außen zu sagen, es geht immer nur ums Geld. Ich habe auch heute Morgen gelesen, ja, die Messe Leipzig hätte jetzt endgültig eben, wäre sozusagen am Ende und keiner würde mehr an diese Messe glauben. Das stimmt einfach nicht. Ja, wir haben nun mal eine Pandemie und jeder möchte, dass die Messe Leipzig wieder stattfindet. Und sobald sie das tun kann, wird auch niemand mehr davon reden, dass die Messe ein Legitimationsproblem hat. Wir müssen einfach den Fakten ins Auge sehen und dieses Risiko abzuwägen, auch fürs Publikum, darum geht es.
Ein Frühjahr ohne Leipzig fühlt sich an wie ein unaufhörlicher Winter. Das hat gestern Ihr Kollege Jo Ländle vom Hansa Verlag hier in unserem Programm geäußert. Vielen Dank Ihnen, Felicitas von Lovenberg vom Piper Verlag, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur und wir reflektieren weiter die Absage der Leipziger Buchmesse. Ein Schlag vor allem für kleinere Verlage, für die Messe immens wichtig ist, um ihre Bücher und Autorinnen und Autoren zu präsentieren. Und wir sind jetzt verbunden mit Nicola Richter, Autorin, umtriebige Literaturvermittlerin und Verlegerin des Mikrotext Verlag. Guten Morgen, Frau Richter.
Hallo, Herr Scholl.
Wie haben Sie denn gestern die Nachricht vernommen, Frau Richter? Es kam ja doch überraschend nach all den vollmundigen Bekräftigungen, dass die Messe dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden soll.
Ja, also ich war persönlich wirklich sehr, sehr enttäuscht, befand mich irgendwie zwischen Weinen und Schreien, also irgendwie Traurigkeit und Wut. Wir hatten ja eigentlich diese Hygienekonzepte alle wahrgenommen, die Politik hatte die abgesegnet in Sachsen und man hatte eigentlich das Gefühl so, wir können da uns begegnen, wir sind alle Abstandsexperten mittlerweile und wir freuen uns darauf, uns zu begegnen. Ja, und in der Kurt-Wolf-Stiftung, in dieser Stiftung, die sich ja auch für die Vielfalt im verlegerischen Betrieb einsetzt, hatte die Großzahl zur Messe angemeldeten Verlage, also 85%, hatten noch am 8. Februar bekräftigt, ihre Zusage zu erhalten. Und also bei uns war die Stimmung eigentlich, wir kommen, wir freuen uns und die Messe findet statt. Also das war deshalb eigentlich ein riesiger Schock. Und viele waren auch einfach sprachlos, als das gestern verkündet wurde, ja.
Sie haben gerade auch die energischen Worte von Felicitas von Lovenberg vom Piper Verlag gehört, die ja gesagt hat, naja, wenn die Großen nicht kommen, dann ist die Messe nicht mehr so attraktiv. Wie klingt das in den Ohren?
Ja, also für mich klingt das eigentlich so, wie wenn man eigentlich, also wenn ich jetzt ein bisschen gemein bin, man versucht nicht mal neu zu denken. Eigentlich, wir hatten, als Corona losging, für viele Bereiche in der Wirtschaft, weil wir reden ja hier eigentlich über eine wirtschaftliche Situation der Verlage, auch hatten wir gesagt, ja, Corona kann uns Möglichkeiten geben, neue Dinge zu sortieren, neu nachzudenken. Wenn ich jetzt höre, dass die Großen alles sozusagen die Schrittmacher sind, bin ich eigentlich in keinem neuen System, sondern dann bin ich da an diesem Festhalten am Immergleichen. Also bedeutet dann also, eine Messe ist dann groß, wenn die Verlage, die dort sind, groß sind, bestimmen dann die Konzerne den Takt und sogar eventuell die Vielfalt. Also Wenn ich diese Fragen stelle, klingt das ja schon leicht provokativ und man möchte die dann auch eigentlich mit Nein beantworten. Also Konzerne sollen eigentlich nicht die Vielfalt bestimmen. Ja, und wenn man das mit Nein beantwortet, dann frage ich mich doch auch, was sind denn dann die Alternativen? Also wie können wir denn Messe eigentlich anders denken? Wenn jetzt die Konzerne nicht kommen wollen, okay, was wären denn dann die Alternativen? Könnte man vielleicht einfach nur 2 Hallen öffnen? Mhm. Könnte man eventuell das Personal reduzieren? Könnten eventuell die großen Konzernverlage auch mit weniger Personal kommen? Ist es überhaupt schlimm, wenn die nicht da sind? Wollen wir es mal ausprobieren? War die Messe denn immer schon so groß? Nein. War es trotzdem eine gute Messe? Ja. Also irgendwie fehlt mir da die Kreativität im Neudenken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was bedeutet jetzt dieses Messe aus für Sie konkret? Auch geschäftlich wahrscheinlich für euer Haus ist das wahrscheinlich desaströs, oder?
Naja, also Mikrotext ist sozusagen als Ein-Personen-Verlag immer auf der Messe als eine Person und nicht unbedingt immer mit einem Stand. Und dieses Jahr hätte ich mal wieder mit Mikrotext einen Stand gehabt und habe mich auch sehr gefreut. Und ich werde, weil ich immer nach vorne schaue, werde ich diesen Stand auch öffnen. Und zwar digital und auf meiner Webseite mikrotext.de kann man sich jetzt für einen digitalen Messeempfang kostenlos anmelden. Und da hoffe ich dann einfach viele Buchbegeisterte zu treffen, haben sich jetzt auch schon viele angemeldet und das wird wirklich ein Empfang sein. Also 40 Minuten, zack, dann ist es vorbei, so wie das auf der Messe ist, dann kann man weiter hopsen und ich schaue halt immer nach vorne. Also ich glaube auch, man kann jetzt eine Messe nicht ersetzen und die Leipziger Buchmesse ist immens wichtig für kleinere Unternehmen und kleinere Verlage, weil sie einfach diese Überraschungsmomente bietet, weil dort einfach sehr viel Verschiedenes passiert. Frankfurt ist da einfach oft einfach ein bisschen kühler oder etwas geschäftlicher und auch viel teurer. Insofern für mich persönlich, ich als Verlag schaue nach vorne und versuche sozusagen Austausch und Miteinander und Wärme und Anerkennung jetzt anders erstmal wieder digital zu ermöglichen und tausche mich natürlich auch mit Kollegen und Kolleginnen aus und ich bin mir sehr sicher, dass auch Alternativen entwickelt werden, nur nicht jetzt sozusagen heute, aber im letzten Jahr haben wir das auch schon gesehen. Zum Beispiel hier in Berlin gab es eine relativ große Messe für unabhängige Verlage bei Hopscotch Reading Room in der Kurfürstenstraße. Da waren, glaube ich, 25 oder 30 Verlage. Gut, also wir organisieren.
Das wäre so ein Konzept, ne, von einer Indie-Messe sozusagen, ne?
Ja, es ist natürlich so, man kann gerne alles immer abwälzen, natürlich, die großen Strukturen auf die kleinen. Ich bin der Meinung, dass ich bin mir auch sicher, also die großen Messen sind ja auch, sag ich mal, kulturpolitisch erwünscht. Und da sind auch öffentliche Gelder enthalten in großen Messen. Und ich finde, da sollte man die Vielfalt halt abbilden, fördern und zulassen. Und man kann sich eigentlich nicht abhängig machen, finde ich, von Konzernen, die dann durch Absagen quasi ein ganzes Konzept umschmeißen. Ich finde, dann ist sozusagen die Frage, auf welchen Füßen steht hier alles. Wir werden uns weiter organisieren, das ist klar, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, aber die grundsätzliche Frage ist einfach, was sind Alternativen, wie soll Messe eigentlich sein? Wir brauchen Messen und wo führt das alles hin, wenn wir trotz Hygienekonzepten, trotz deutlichem Wunsch des Publikums und der Verlage eigentlich aufgrund der Absage von großen wieder vor einer digitalen Einsamkeit oder ich weiß nicht, wie soll man das nennen, also vor diesem, man steht dann da und denkt, ja gut, jetzt müssen wir wieder neu denken und es ist ja sehr viel Arbeit hineingeflossen, man bereitet Veranstaltungen vor, man freut sich, die Kollegen, Kolleginnen zu treffen, also diese nicht bezahlte Arbeit hat ja stattgefunden und Autorinnen und Autoren, die nicht mehr lesen können, die ihre Einnahmen nicht haben, also über die spricht ja auch kaum jemand, wäre auch mal ganz wichtig, also ohne die Autoren und Autorinnen geht es den Literaturbetrieb ja auch nicht.
Ja, also gestern auch nochmal so ein Punkt. Gestern hat der Autor Gregor Sander hier in unserem Programm gesagt, er ist stinksauer.
Ja.
Danke Ihnen, Nicola Richter vom Mikrotext Verlag. Was bedeutet die Absage der Leipziger Buchmesse für kleinere Verlage? Und ich glaube, wir werden uns noch öfter darüber unterhalten. Alles Gute erstmal Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir auf Ruinen und Neuerungen, so heißt das Buch des US-amerikanischen Historikers Paul Betts über die, wie es weiter heißt, Wiedergeburt der europäischen Zivilisation 1945. Unser Kritiker im Studio ist Hans von Trotha. Beim Titel, Herr von Trotha, da könnte man schon stutzen. Es heißt ja nicht die Wiedergeburt Europas, sondern der europäischen Zivilisation. Sicher mit Bedacht, was ist da der Unterschied?
Ja, guten Morgen. Das ist ein großer Unterschied, denn Paul Betts sagt gleich am Anfang, dass er sich gewundert, wie und warum viele Europäer, die 1945 nur zu bewusst in eine neue Epoche gingen, sich ausgerechnet vom, wie er schreibt, beschädigten Konzept der Zivilisation inspirieren ließen. Und das ist eine spannende Perspektive. Er ist US-Amerikaner, lehrt in Oxford. Das heißt, er hat wirklich einen speziellen Blick und großen Überblick in der Sache und fokussiert darauf.
Und er fokussiert genau auf dieses Jahr 1945, ja?
Ja, das suggeriert der Titel ja. Und das tut er auch in den ersten Kapiteln, aber dann erzählt er weiter und immer weiter und immer weiter und erzählt 600 Seiten weit und liefert eigentlich eine Universalgeschichte der letzten 80 Jahre in Europa, ganz großartig, weil sich daraus immer mehr entwickelt. Und es lohnt sich sehr, das zu lesen und jeder und jede kann die eigene Lebensspanne sozusagen einsortieren in das, was da beschrieben wird, weil die Fakten liegen ja auf dem Tisch, aber die Perspektive ist tatsächlich eine andere.
Wie ergiebig ist dabei die Konzentration auf diesen Begriff Zivilisation?
Enorm ergiebig. Das denkt man vielleicht gar nicht. Man hält das ja für so einen abstrakten Begriff, aber es ist ja eine sehr konkrete, sehr bedeutende begriffliche Institution, die immer wieder neu definiert worden ist. Also er zitiert zum Beispiel Mahatma Gandhi, der gefragt worden ist, was er von der europäischen Zivilisation halten würde. Und die Antwort war, das wäre doch mal eine gute Idee. Also es ist wirklich eine Frage der Definition. Dieser Begriff kursiert seit dem 18. Jahrhundert, ist da aus der Aufklärung hervorgegangen, wurde immer wieder neu definiert, aber wurde vor allem immer wieder als Münze ins Spiel gebracht, um sich selbst zu definieren und auch andere auszugrenzen. Es kommt dann oft auch zu den Diskussionen Zivilisation gegen Barbarei. Und dass dieser Begriff unentwegt neu definiert wird, vollkommen fluide und unklar ist, aber sein Einsatz in den Folgen teilweise unglaublich stark und nachhaltig, das ist eine großartige Entdeckung und ein wichtiger Schlüssel, diese Geschichte Europas nochmal anders aufzudröseln.
Aber braucht dann Paul Betts nicht selber eine schlüssige Definition, wenn er mit diesem Begriff so operiert, als erkenntnisleitendes Moment?
Kann er gar nicht, weil er in jedem Moment sozusagen der europäischen Geschichte darauf schaut, wie in diesem Moment gerade dieser Begriff eingesetzt wird, wie er als Marke ins Spiel gesetzt wird und wie er dafür auch immer wieder neu definiert worden ist. Er fragt sich am Schluss selber, was können wir mit solchen Begriffen tun? Und er sagt, letztlich sind potenziell universelle Begriffe wie Zivilisation oder, wie er dann sagt, die Menschlichkeit, ihre ebenso angeschlagene Verwandte, möglicherweise am Ende die einzigen sprachlichen Mittel, die uns bleiben, wenn wir uns die Aussicht auf Frieden und internationale Zusammenarbeit erhalten wollen. Sprich, so ein universaler Begriff ermöglicht uns auch einen universalen Blick.
Das heißt, dieser Begriff könnte uns auch heute durch die Lektüre seines Buches womöglich sogar helfen, also nicht nur die Geschichte der letzten Jahrzehnte, sondern auch das, was da gerade bei uns jetzt vor sich geht, besser zu verstehen?
Absolut, und er fängt auch damit an, also er sagt gleich am Anfang, ein neues Gespenst geht um in Europa, es trägt den guten alten Namen Zivilisation und er endet eben in den letzten 20 Jahren und das allerletzte Phänomen, das er aufgreift, ist die Übernahme dieses Begriffs durch die Rechte, sowohl in Osteuropa als auch in unserem Diskurs, als auch durch die Alt-Right-Bewegung und Trump, die weiße Zivilisation. Das heißt, wir stehen da gerade am Anfang eines neuen Kapitels, was ihn ungemein besorgt, aber um das einordnen zu können, ist es verdammt wichtig und sehr spannend übrigens auch und gut zu lesen, die Geschichte und die Hintergründe dieses Begriffs zu kennen.
Ruin und Erneuerung, die Wiedergeburt der europäischen Zivilisation 1945, das Buch von Paul Betts. In der Übersetzung von Bernd Rulf Kötter und Jan-Martin Ogermann im Propylen Verlag erschienen, 768 Seiten, der ja, satte Umfang, 39 Euro der Preis. Dank an Hans von Trotha, er hat uns den Band vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In Ellbogen, ihrem Debütroman, erzählte Fatma Aydemir von einer jungen Frau auf der Suche nach Heimat. Ihr neuer Roman Gins, den sie heute in Berlin vorstellt, ist eine Familien- und Gesellschaftsgeschichte.
Du reibst dir die Augen. Vielleicht, denkst du, vielleicht war jede Hürde und jeder Zwiespalt in diesem Leben nur dazu da, um irgendwann hier oben zu stehen und zu wissen, ich habe mir das verdient. mit dem Schweiß meiner Stirn.
30 Jahre hat Hussein in Deutschland gearbeitet. Nun erfüllt er sich endlich seinen Traum, eine Eigentumswohnung in Istanbul. Aber am Tag des Einzugs stirbt er an einem Herzinfarkt.
Und nun hast du es endlich geschafft. Du bist 59 und Eigentümer. Wenn in ein paar Jahren Ümit die Schule beendet und du endlich Deutschland, dieses kalte, herzlose Land verlassen kannst, dann gibt es diese Wohnung hier in Istanbul. Mit deinem Namen auf dem Klingelschild.
Jins, Fatma Aydemir stellt ihren neuen Roman heute in Berlin vor, um 20.30 Uhr im Maxim Gorki Theater. Die nächste Lesung ist am 21. März in Köln. Die gute Agatha Christie sorgt auch heute noch mit ihren Krimis für Spannung. Tod auf dem Nil ist einer ihrer Klassiker. Kenneth Branagh hat ihn verfilmt und ist selbst als etwas eitler Privatdetektiv zu sehen, jetzt im Kino.
Du musst Hercule Poirot kennenlernen.
Meinen Glückwunsch, Madame.
Merci.
Er ist der größte lebende Detektiv.
Ich vermute, Sie haben mich nicht nur des Vergnügens wegen mit einbezogen.
Schauplatz ist ein Dampfer auf dem Nil, auf dem sich eine bunt gemischte Reisegruppe amüsiert. Bald gibt es Tote. Zuerst erwischt es die reiche und schöne Lynette Doyle.
Was taten Sie gestern Nacht?
Jetzt beschuldigen Sie mich des Mordes?
Er beschuldigt jeden des Mordes. Das ist ein Problem, gebe ich zu.
Tod auf dem Nil. Die Romanverfilmung ist jetzt im Kino zu sehen.
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
Das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive, Erich Kästner haben wir unzählige Kinderbücher zu verdanken, aber auch Gedichte, kritische Töne und journalistische Beiträge. Geboren wurde er 1899 in Dresden. Dort steht auch das Erich-Kästner-Museum, interaktiv und mit einem großen Online-Programm. Angelika Törpsch, Mitarbeiterin des Museums.
Seine Texte sind aktuell, sie sind frisch, sie sind wirklich in Zeit bezogen. Zu allen gesellschaftlichen Themen hat sich Kästner doch geäußert. Zur Gesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft, aber auch ganz viel zur Schule, zu Kindern, zu Jugendlichen. Und man kann ihn heute immer wieder neu entdecken.
Das Erich-Kästner-Museum in Dresden. Besuch, Corona-bedingt, am besten mit Voranmeldung.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mon Colibri joli,
mon Canard des îles.
Du meine Ente aus den Inseln, du.
Du mein hübscher Kolibri.
Mon Roudoudou,
mein Lakritzstückchen. Meine kleine Wachtel.
Ma petite Caille.
Mein sanniger Windbeutel.
Mon Trognon au Caramel.
Mon chou à la crème.
Du mein karamellisierte Apfelgrübsch.
Diese vielen kleinen Lösungen. Alles Geschaffte, alles, was einem im Alltag gelingt. Diese kleinen Rekorde. Dieses so en passant im Vorübergehen geputzte Fenster, dieses genial justierte Regal, all diese glücklichen Lösungen. Dieses Gelingen im Kleinen, das gemeinhin so wenig Beachtung erfährt und noch weniger Anerkennung findet. All das wird sich, und davon bin ich zutiefst überzeugt, späterhin addieren lassen zu einem Leben, von dem man mit Fug und Recht behaupten kann, es sei in Gänze ein... Naja, ich könnte es auch anders sagen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, und jetzt wie versprochen zum Vergnügen, und zwar mit dem Schriftsteller, Kolumnisten, Journalisten und Bestsellerautor Maxim Leo. Ein Riesenpublikum hat sich gekringelt über seine mit Jochen Martin Gutsch verfassten Bücher über Alterspubertierende. Es ist nur eine Phase, Hase. Aber auch allein hat Maxim Leo Erfolg, etwa mit dem Buch über seine ostdeutsche Familiengeschichte, wofür er sogar mit dem europäischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Und jetzt erzählt er uns erneut eine, aber ganz andere ostdeutsche Geschichte mit dem Held vom Bahnhof Friedrichstraße, so der Titel des neuen Romans. Und wir sind mit Maxim Leo verbunden. Guten Tag.
Hallo.
Sagen Sie mal auf Thüringisch diesen Satz: Poesie und Erotik sind ein Liebespaar.
Oh Gott, wahrscheinlich werden jetzt alle Hörer aus Thüringen tot umfallen. Aber ich kann es versuchen. Also der Thüringer spricht das P als B. Ja? Also Poesie und Erotik sind ein Liebespaar. Boah.
Und damit wären wir schon im Roman mittendrin, nämlich in einem Büro, wo der Leiter des Dokumentationszentrums Unrechtsstaat DDR sitzt, auf dem Computer Videos guckt und sich von der Sängerin Yvonne Katterfeld thüringisch beibringen lässt. Ich hab's geglaubt, sofort gegoogelt, nichts gefunden. Haben Sie sich toll ausgedacht.
Ja, also Yvonne Katterfeld hat mal erzählt in einem Interview, dass sie das Thüringische so vermisst und auch gerne spricht. Und so kam ich irgendwie drauf. Also sie wollte für meinen Helden irgendwas haben, was den mit seiner Heimat so sehnsüchtig verbindet. Und da war natürlich diese Sprache, dieses... Ich mag das Thüringische übrigens auch sehr. Es ist eine zivilisierte Form des Sächsischen. Und ganz schön.
Mal sehen, ob sich Yvonne Katterfeld meldet, wenn sie das mitkriegt. Ebenfalls voll auf den Leim bin ich Ihnen gegangen, Herr Leo, als es um das zentrale Ereignis der Geschichte geht, nämlich eine spektakuläre Massenflucht am 12. Juli 1983. Ganz exaktes Datum, als 127 verdutzte DDR-Bürger sich plötzlich in West-Berlin wiederfanden, durch eine falsch gestellte Weiche auf den S-Bahn-Gleisen. Und nun Auftritt von Michael Hartung. Das ist der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Wer ist das und was hat er Ihrer Idee nach gemacht?
Ja, Michael Hartung ist ein relativ erfolgloser Videothekenbesitzer aus Berlin, Prenzlauer Berg, der in seinem Leben eigentlich nicht viel hinbekommen hat und immer auch Opfer des technischen Fortschritts geworden ist und der eines Tages aber Besuch bekommt von einem Journalisten, der in den Stasi-Akten ein Dossier gefunden hat, das ihn als Strippenzieher der größten Massenflucht ausweist, die es je aus der DDR gegeben hat. Und die Sache ist dann aber allerdings etwas komplizierter, weil Michael Hartung zwar schon irgendwie mit dieser Geschichte zu tun hat, aber nicht so, wie der Journalist annimmt.
Und so wie Sie diese Flucht entwickeln, nach Aktenlage sozusagen, ist das so blitzsauber journalistisch recherchiert, Herr Leo, dass man es wirklich glaubt? Wie sind Sie denn selber auf diese Idee gekommen?
Ja, mir fiel erstmal dieser Hartung ein und dann, was er so vielleicht gemacht haben könnte. Und dann fand ich es immer spannend, dass die DDR bis 1986 für das komplette S-Bahn-Netz in Berlin verantwortlich war, also dass die auch die Züge im Westen gefahren haben und repariert haben und so weiter. Und dem bin ich ein bisschen nachgegangen, denn dieser Bahnhof Friedrichstraße ist natürlich auch ein toller Ort, weil es so der Ort der Teilung und der Trauer, aber auch der Freude über Leute, die wiederkommen. Und also so ein dramatischer Ort, wo den Gängen unten die Agenten ausgetauscht wurden. Und da passte das irgendwie alles. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dachte mir, wie wäre es, wenn es eine Fluchtgeschichte, fand ich immer schon toll, solche Fluchtgeschichten, und habe mir immer als Kind auch im Osten schon vorgestellt, wie schafft man es, über diese Mauer zu kommen, wie könnte man mit dem Kran und so weiter. Habe meine Eltern stundenlang genervt und habe mich dann da ein bisschen reingearbeitet, habe auch mit dem letzten Sicherheitschef des Bahnhof Friedrichstraße gesprochen, der mir sein Sicherheitskonzept erklärt hat und mir ganz klar gesagt hat, niemand kam darüber, Herr Leo, niemand. Und ich habe dann halt versucht, einen Plan zu entwickeln, wie man das umgehen kann und wie man die Flucht auch noch so gestalten kann, dass niemand sie eigentlich wirklich organisieren wollte. Das war das Schwierigste an der ganzen Sache.
Also es ist, technisch wirkt das völlig, völlig plausibel, und was dann eben passiert eben auch. Wir sind im Jahr 2019 in Ihrem Roman, Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall, und nun stößt der Journalist Landmann auf die Story, sucht Michael Hartung auf und nach ein paar Bieren und etlichen Missverständnissen steht er da plötzlich als Held, nimmt die Rolle an und jetzt geht's medial los. Er wird zum Star in der Zeitung, in Talkshows, wird vom Bundespräsidenten eingeladen und es türmt sich so ein Gebäude von Halbwahrheiten, Lügen auf und der arme Held denkt irgendwann nur noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich da reingeraten? Wir dürfen keinesfalls verraten, wie viele Pointen dann noch kommen und wo das alles endet. Wussten Sie es schon beim Schreiben?
Na, wo es endet, ja, aber wie man da hinkommt, ergibt sich da meistens so beim Schreiben.
Es ist bei aller vergnüglichen Hochstapelei aber auch ein politischer Roman geworden. Denn es geht ja im Kern auch um historische Erinnerungen und unseren Umgang mit dieser deutsch-deutschen Geschichte. Sie haben sich als Journalistenautor immer wieder damit beschäftigt. Ich hatte den Eindruck, als ob Sie sich auch einiges so von der eigenen ostdeutschen Seele geschrieben haben. Stimmt's?
Ja, am Anfang stand so eine Verwunderung und auch so ein Missfallen über dieses seltsame Bild der DDR, das uns immer an den Feiertagen zum Mauerfall und zur deutschen Einheit vorgeführt wurde, von dieser DDR, die ich immer so überhaupt nicht wiedererkannt habe, die so nichts mit dem zu tun hatte, was ich an Erinnerungen hatte, weil das so eine Art Museums-DDR geworden war, wo nur ganz fiese Stasi-Leute und ganz mutige Bürgerrechtler gelebt haben, aber so ganz normale Leute, die irgendwie auch ein recht normales Leben hatten, überhaupt nicht vorkamen. Und ich kann mir jetzt ja vorstellen, dass es schwer ist für jemanden, der nicht in der Diktatur gelebt hat, sich ja, in so ein Land hineinzuversetzen und die Idee zu haben, dass es da auch mal Sonne gegeben hat und dass auch irgendwie ein einigermaßen normales Leben stattfinden konnte. Aber dieser Blick, der vor allem natürlich ein Westblick ist, hat diesen historischen Blick auf dieses Land doch so stark geprägt, dass wir heute mit so einer Art Karikatur DDR leben. Und das hat mich irgendwie genervt und habe dann aber beschlossen, eben ein lustiges Buch daraus zu machen und nicht genervt darauf zu reagieren.
An einer Stelle heißt es, als es dann um den Journalisten Landmann geht, der auch so ein bisschen verkrachter Typ ist und nicht vorankommt, da heißt es, die Kollegen, die fast alle aus dem Westen kamen, fanden den Osten wahnsinnig langweilig. Und alle gähnen, wenn es wieder um einen Jahrestag geht. Und dann heißt es immer, schreib du was, Landmann. Haben Sie das auch so erlebt in Ihrer Journalistenzeit, Herr Leo, nach 1990?
Ja, also diese Zitate aus der Redaktionskonferenz dort, die waren vermutlich, habe ich selber 10-mal erlebt in unseren, ne? Also wo dann immer vorne der Chefredakteur sitzt und sagt, also 9. November, Jungs, was haben wir? Dann geht immer der Blick zu den beiden Ostexperten, die einzigen sind, die aus dem Osten kommen, die machen dann so, ja, wir können mal wieder was über Trabant-Rallye und dann sagen, ja, langweilig, Nacktbaden, ja, warum sind die Ostler so komisch, vielleicht mal was über die Kindergärten, haben wir doch auch schon gemacht. Also allen ist so die Verzweiflung immer anzumerken, weil einfach alles schon gemacht wurde Einzige, was vielleicht nicht gemacht wurde, war, sich vielleicht mal ein paar wirkliche Fragen zu stellen und zu verstehen, was eigentlich da passiert ist und wie es den Leuten heute geht.
Und dann hieß es dann, hey Leo, schreiben Sie was, irgendwas.
Na, ich war ja in der Zeitung, in der Berliner Zeitung, in der sozusagen 80% Ostdeutsche waren. Also da war die Auswahl relativ groß. Da saßen aber die Westdeutschen dann immer so mit Unverständnis und dachten, warum interessiert euch dann das immer noch? Ja, wie können wir mal nach vorne gucken und nicht immer nur nach hinten? Ja, und vor allem haben sie uns natürlich auch immer sehr gerne uns den Osten erklärt. Also das war auch damals schon, als ich dieses Buch Haltet euer Herz bereit geschrieben habe über meine Familie, der große Unterschied zwischen Lesungen im Osten und im Westen. Wenn ich in den Westen kam, wurden da nie Fragen gestellt, sondern immer Co-Referate gehalten. Aber sie wissen doch das. Und dann ging immer so Beschreibungen, wie es mir gegangen war, kamen dann. Und auch erstaunliche Fragen, ob wir gehungert haben und ob es stimmt, dass in den Schulen da auch mit Gewalt gearbeitet wurde und Maschinenpistolen mit 13 schon obligatorisch waren. Also so Sachen halt.
Sie sind, Herr Leo, ja auch ein erprobter Drehbuchautor, schreiben Tatorte. Ich habe beim Lesen eigentlich schon einen Film vor Augen gehabt, so eine Mischung zwischen Stonk und Goodbye Lenin vielleicht. Sie auch?
Ja, ich habe schon, es hat mir auch geholfen beim Schreiben, dass wie so eine Kamera mir angeguckt, das stimmt. Also das ist schön, wenn sich das übertragen hat auf Sie als Leser. Also ich habe versucht, diese Szenen so aufzuziehen, vielleicht eine Kamera sich auch aufziehen würde das auch, ja, die Leute so zu verfolgen und sie zu beobachten und in ihrer unfreiwilligen und freiwilligen Komik zu beschreiben.
Und ich wette, dass Ihnen die Filmfirmen die Tür einrennen werden bei dem Stoff. Wer könnte denn Michael Hartung spielen, habe ich mir gedacht, so Charlie Hübner-mäßig, ne? So in die Richtung.
Ich habe mir so ein paar Fotos während des Schreibens hier in meinem Büro an die Wand gehängt. Das hilft mir immer ganz gut beim Schreiben. Und ich hatte eigentlich Henry Hübchen. Weil der so, der ist ein bisschen alt für die Rolle mittlerweile, vielleicht. Ja, darf man ihm nicht sagen, aber der hat so was Verschmitztes und gleichzeitig was Charmantes und der hat so diesen Berliner Slang und ist auch so ein bisschen so ein Filou, glaube ich, ja, der sich ganz gut durchwursteln kann, wenn es heiß wird. Aber Charlie Hübner, ich weiß gar nicht, wo kommt der her?
Das bin ich jetzt auch überfragt. Ich hatte nur so ein Bild im Kopf. Aber anyway, Herr Leo, jetzt erstmal den Roman lesen. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, so heißt er, der neue Roman von Maxim Leopold, heute im Handel erschienen bei Kiep Meuerwitsch mit 304 Seiten für 22 €. Vielen Dank Ihnen, Herr Leo, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.